Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sönke Wortmann wollte eigentlich mal Fußballprofi werden, dann hat er doch den Ball weggekickt und uns stattdessen herrliche Filme beschert, wie Der bewegte Mann oder Frau Müller muss weg. Auch bei der ersten Staffel der ARD-Serie Charité hat er die Regie geführt. Jetzt ist er unter die Schriftsteller gegangen. Es gilt das gesprochene Wort, heißt sein Debütroman, und ich freue mich, dass wir uns jetzt darüber unterhalten werden. Hallo, herzlich willkommen, Sönke Wortmann.
Guten Tag.
Sie haben sich ja mit diesem Buch in eine sehr spezielle Arbeits- oder Lebenswelt, muss man schon fast sagen, gegeben. Eine ihrer Figuren, Franz Josef Klenke, der ist Redenschreiber des Außenministers Hans Behring. Die andere Figur, Cornelius von Schröder, der ist tätig in der deutschen Botschaft in Rabat. Da geht es also um den diplomatischen Dienst, um das richtige Placement am Tisch. Das ist also eine sehr spezielle Welt. Warum kennen Sie sich da so gut aus?
Ich habe viel recherchiert unterm Strich, und mein Eintritt in diese Welt waren wohl einige, ja, man nennt es Volksmund Staatsbesuche. Also ich habe mal Politiker auf Auslandsreisen begleitet in einer Kulturdelegation, die oft Teil einer solchen der Gesamtdelegation ist, und da habe ich so diese Welt der Botschaften und Staatsbesuche kennengelernt. Das hat mich sehr fasziniert, und irgendwie hatte ich schon seit Jahren mal das Gefühl, ich will mal was Neues probieren, und die Idee, einen Roman zu schreiben, die lag bei mir so in der Luft. Und dann hatte ich das Milieu gefunden, über das ich berichten wollte, und dann habe ich viel recherchiert und war in Botschaften unterwegs und war dort Praktikant.
Und diese beiden Figuren, Klenke und von Schröder, die treffen aufeinander in ihrem Buch, als nämlich die deutsche Delegation mit dem Außenminister nach Marokko reist. Da soll über die Rücknahme illegaler Flüchtlinge verhandelt werden. Und da bekommen sie es eben mit diesem Cornelius von Schröder zu tun, der ganz eigene Ansichten hat zu diesem Thema und sich still und heimlich, würde ich mal sagen, radikalisiert. Was ist das für ein Typ? Wen würde der wählen bei uns?
Ich glaube, mittlerweile würde er der AfD wählen. Also er ist eigentlich von Haus aus CDU. Und ist dann irgendwann mal falsch abgebogen. Also auch da habe ich viel darüber gelesen, also warum dann Leute plötzlich an Verschwörungstheorien glauben. Und es ist oft so, dass es entweder private Gründe hat, dass es dem privat nicht gut geht, dass es Krisen gibt in der Ehe, in der Familie, oder dass es auch beruflich nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Bei Schröder ist es so, da findet beides statt. Er ist beruflich auf dem Abstellgleis und seine Ehe geht gerade in die Brüche, und dann liest er die falschen Sachen und radikalisiert sich.
Also es geht schon um harte Themen, würde ich sagen, in dem Buch, um Einwanderungspolitik, Radikalisierung, Politik. Das merkt man, dass sie das alles fasziniert. Und es fängt an mit einer ziemlich absurden Szene beim Friseur. Dieser Redenschreiber, der Franz Josef Klenke, der lässt sich nämlich in Prag die Haare schneiden und wundert sich, als er erfährt, dass der Friseur Tunesier ist. Haben Sie das selbst erlebt? Ist das so eine Schlüsselszene, die Ihnen so den Anlass für diesen Roman gegeben hat?
Ja, das hört sich komisch an, aber es ist tatsächlich so. Ich saß in Prag beim Friseur und es war sehr skurril. Und ich dachte, wenn ich tatsächlich mal anfange, einen Roman zu schreiben, dann wäre das eine schöne Ausgangssituation. Und so kam es dann auch. Dann habe ich irgendwann überlegt, wer könnte dann da statt meiner sitzen? Das war dann Klenke, also der Redenschreiber des Außenministers. Und so fing das eigentlich an. Das sollte die erste Szene des Buches dann werden. Aber dann, wie das so oft der Fall ist, kam noch ein Prolog dazu, und jetzt fängt es ein bisschen anders an.
Genau. Jetzt fängt, Sie haben auch noch eine ganz andere Erzählebene. Der Klenke hat nämlich eine Freundin, die eine seltene und sehr seltsame Krankheit hat. Die spricht nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt selektiver Mutismus. Wie sind Sie denn auf das gekommen?
Ja, ich muss dazu sagen, so Klenke ist gar nicht so alt, wie sich das anhört. Also ist ja oft so, dass man denkt, Redenschreiber, dass sie uralt sind. Aber Klenke ist gerade mal 30. Seine Freundin ein paar Jahre jünger und leidet an einer Angststörung tatsächlich. Das nennt sich selektiver Mutismus. Ich kannte das vorher nicht. Ich hatte nur die Idee, wenn ich einen Mann des Wortes beschreibe, also Klenke, dann könnte es ja interessant sein, wenn dessen Lebensgefährtin nicht sprechen kann.
Und, ja, das ist wirklich eine irre Konstellation. Ein Redenschreiber, der eine Frau liebt, die nicht spricht. Das ist ja eigentlich eine Ausgangssituation, die wie für einen Roman geschaffen ist. Das erzählt sich dann quasi von allein, oder?
Ja, irgendwie dann schon. Wenn man seine Person dann mal gefunden hat, dann erzählt sich es wirklich von alleine. Mhm. Und wie gesagt, ich kannte das vorher nicht, dieses Phänomen. Habe dann eine Psychologin gefragt, die ich kenne. Ich habe gesagt, wie ist denn das, wenn jemand nicht sprechen kann oder will oder so? Und dann hat die gleich gesagt, Mutismus, da gibt es dann den selektiven Mutismus. Das bedeutet eben, dass sie zu Hause in der Familie, wo sie sich sicher fühlen, tatsächlich auch ganz normal sprechen, wie du und ich. Sobald eine fremde Person den Raum betritt, erstarren die zu einer Salzsäule und können nicht mehr sprechen. Nicht, dass sie es nicht wollen, sie können es einfach nicht.
Und das ist erzählerisch natürlich wahnsinnig komisch, wie Sie das beschreiben. Das können Sie eh ganz toll, muss ich sagen. Sehr kleine, witzige Szenen bei Starbucks, wo man immer damit genervt wird, dass man da seinen Namen auf die Tassen oder Becher schreiben muss, wo der dann sagt, ja, schreiben Sie doch Professor Dr. Gieselherr von Schaumburg-Kuschinski. Haben Sie das mal ausprobiert?
Nee, ich habe es nicht ausprobiert. Ich war aber ein paar Mal kurz davor. Also mich hat das auch immer, andere Kaffeeketten machen das nicht. Und ich frage mich, warum Starbucks das unbedingt immer machen muss. Und solange ich da nicht mitmachen muss, ist es auch okay. Also wer da seinen Namen sagen will, warum nicht. Aber ich fand das immer ein bisschen zu viel Attitüde. Und das mochte ich nicht. Und deswegen kommt so eine Szene davor. Wie so manches da vorkommt, was ich selber erlebt habe. Der Roman ist natürlich nicht autobiografisch, aber das sind dann doch immer so Dinge fließende ein, die ich selber erlebt habe. Und dann denkt man, oh, das könnte ja auch da reinpassen. Und das ist ganz schön, wenn man dann so in der eigenen Vergangenheit kramt und Dinge gebrauchen kann für einen Roman.
Herr Wortmann, ich würde gerne noch mal auf das Redenschreiben kommen. Da gab es ja einige legendäre Figuren. Klaus Habrecht ist mir eingefallen, der für Willy Brandt schrieb. Und bei Ihnen kommt zum Beispiel der wahnsinnig junge Redenschreiber von Barack Obama auch mal vor. War das für Sie so ein Vorbild oder wie sind Sie in diese Redenwelt da reingekommen?
Ja, auch da habe ich viel drüber gelesen. Also Habrecht haben Sie gerade schon erwähnt. Da gab es einige, die genauso bekannt und gut waren, die aber immer im Hintergrund standen. Also den Namen Klaus Habrecht kennt ja kaum jemand, außer Insider. Und das ist ja auch so ein bisschen vielleicht die Problematik eines Redenschreibers, ne, dass er immer im Hintergrund bleibt und gar nicht wahrgenommen wird normalerweise.
Aber das fasziniert Sie, diese Kunst des Redenschreibens, nicht?
Ja, unter anderem. Also mir geht es eher in erster Linie um Sprache und mich faszinieren auch große Redner. Ja, also wenn man mit Worten umgehen kann, finde ich es auch schön. Und Redenschreiber eben auch. Und was mich an dem, ja, das war einfach 27 damals, der Redenschreiber von Barack Obama. Und das finde ich schon erstaunlich, also wie man mit dem Alter schon so tolle Sachen schreiben kann. Man kann sich dann ja auch die Reden nochmal anhören von, also nachlesen sowieso und auch anhören auf YouTube. Das ist schon toll. Und wenn man dann noch so einen begnadeten Redner wie Obama eben hat, dann ist es schon mehr eine Predigt als eine Rede und sowas gefällt mir einfach.
Es geht ja auch in Ihrem Film, der gerade im Kino ist, um Sprache, um die richtige Sprache und jetzt im Roman auch. Das scheint mir da doch eins der Kernthemen zu sein. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema heutzutage. Wie erleben Sie denn das selbst? Also mir geht es so, dass meinen Kindern zum Beispiel vieles viel selbstverständlicher oder leichter über die Lippen kommt als mir. Ist das auch ein Generationenkonflikt?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ja, wie erlebe ich das? Also einerseits finde ich das sehr bedauerlich, also eine Verrohung von Sprache, die im Internet stattfindet, auf sozialen Medien. Also das bedauere ich natürlich sehr. Andererseits habe ich das Gefühl, dass die Jüngsten mehr mit Bildern als mit Worten aufwachsen. Und weiß auch nicht, das kann man auch nicht mehr rückgängig machen natürlich, aber ich kenne viele Kinder, die gar nicht mehr lesen, also sich gar nicht mehr da eintauchen in fremde Welten, die nur noch Bilder gucken und da geht natürlich ein bisschen was an Sprache auch verloren. Das finde ich schade, weil Sprache ist nun mal die zentrale Kommunikation, die man miteinander führt. Ja, es gibt Missverständnisse, die man aber wieder lösen kann. Daraus entsteht wieder Diplomatie, was ja auch ein Thema des Romans ist. Also in Sprache finde ich schon enorm wichtig. Und dass der Film jetzt ein ähnliches Thema hat, ist, glaube ich, aber Zufall. Weil den gibt es ja schon ein Jahr. Der lag nur so lange rum, weil die Kinos zugingen wegen der Pandemie. Und jetzt es ist zufällig so, dass zwei Produkte gleichzeitig auf dem Markt sind, die ein ähnliches Thema haben. Und ich muss sagen, bei dem Kinofilm ist es so, dass dieses Thema ist nicht weniger aktuell geworden in dem Jahr, in dem der Film jetzt rumlag. Und das merkt man auch an den Zuschauerzahlen. Der Film läuft sehr erfolgreich. Das freut mich natürlich. Also das trifft auch ein bisschen einen Nerv gerade.
Haben Sie denn diese Pause, die Sie gerade da beschrieben haben, auch genutzt, um den Roman zu schreiben? Oder haben Sie damit schon vorher angefangen gehabt?
Ja, das sage ich immer gerne und wieder. Es war nicht so, dass mir irgendwie langweilig war in der Pandemie. Und dann dachte ich, jetzt schreibe ich mal einen Roman. Also ich habe tatsächlich vorher schon angefangen. Und durch die Pandemie bin ich dann ein bisschen schneller fertig geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Aber das Jahr 2020 hatte ich mir komplett freigehalten, um zu schreiben. Und dann war ich nicht Weihnachten fertig, sondern schon im August.
Aber ich frage mich das trotzdem oft. Ich habe ja hier wirklich oft auch Schauspieler, Regisseure, die plötzlich Romane schreiben. Was reizt Sie daran? Sie haben ja ein erfülltes Leben und sind extrem kreativ. Warum wollten Sie jetzt noch einen Roman schreiben?
Ich kann es Ihnen gar nicht so genau sagen. Es hat so irgendwie so rumort. Und dann habe ich es irgendwann auch sportlich genommen. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Und der Verlag Ullstein, bei dem ich jetzt bin, es gibt dann immer einen Vorschuss, wenn man anfängt. Und das Geld habe ich natürlich überhaupt nicht angerührt.
Vor lauter
Angst. Ich war fest davon überzeugt, dass ich denen das zurückzahlen werde, weil ich den nicht fertig kriege. Und dann kommt man aber in so einen Flow irgendwann und dann macht das irgendwann auch Spaß. Ist oft auch sehr mühsam, aber wenn einem dann mal was Gutes einfällt, dann macht das auch Spaß. Und dann gibt es diesen Moment, wo das tatsächlich fertig ist. Das ist dann wirklich ein sehr, sehr großes Glücksgefühl, wenn man so den letzten Satz geschrieben hat und jetzt einen Roman fertig hat. Ich kann es nicht sagen, es ist vielleicht irgendwie was Mythisches auch. Also,
und was macht jetzt mehr Spaß? Filme machen oder Bücher schreiben?
Ja, man kann es schwer vergleichen, aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, würde ich Filme drehen sagen, weil das ist ja eine Teamarbeit. Ja, und einen Roman zu schreiben, macht man eigentlich alleine. Also ab und zu kann mal jemand was lesen, aber so ein Film, da sind 60 bis 80 kreative Leute an einem Drehort und das finde ich schon irgendwie insgesamt aufregender, als alleine am Schreibtisch zu sitzen.
Also jetzt sind Sie Filmemacher, Romanautor, Fußballer sind Sie auch noch, kommt auch im Roman vor, so ein Autor, der in der Autoren-Nationalmannschaft mitspielt. Sind Sie da eigentlich der Held oder noch sind andere genauso gut wie Sie? Denn Sie haben das ja mal richtig professionell gemacht.
Wo der Held, meinen Sie?
Na, weil in der Autoren-Nationalmannschaft.
Nee, da bin ich ja viel zu alt, um da mitzuspielen.
Da spielen Sie nicht mehr mit.
Da würde ich ja ganz viele Kreuzbandrisse schon beim Warmlaufen bekommen. Nee, aber ich war da mal dabei und aber der Held war ich nicht. Also da gibt's Leute, die spielen besser Fußball als ich und es gibt auch Leute, die schreiben besser Romane als ich, muss ich leider sagen. Aber es gibt auch Leute, die schreiben vielleicht auch ein bisschen schlechtere, aber da bin ich nicht ganz vorne, weder auf dem Platz noch hinterm Schreibtisch.
Also Fußball erledigt. Und wie sieht es mit Politik aus? In Ihrem Buch merkt man, dass Sie das Thema sehr fasziniert. Sie sind ja auch Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Aber aktiv in die Politik zu gehen, ist keine Option. Lieber im
nicht
Roman.
Mehr. Ich habe tatsächlich mal vor 5 Jahren also darüber nachgedacht, ob ich mal versuchen sollte, mich also für den Bundestag zu kandidieren. Das hat man mir aber ausgeredet. Und auch aus guten Gründen. Also was ich dann alles verpasst hätte in meinem beruflichen Leben. Also das möchte ich nicht missen. Insofern war das schon die richtige Entscheidung.
Aber einen Roman könnten Sie sich vorstellen, nochmal zu schreiben?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, ob es auch gelesen wird. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, es interessiert keinen, was ich da so schreibe, dann auf keinen Fall. Und wenn es gut ankommt, also vielleicht das ein oder andere Buch auch verkauft wird und gut gefunden wird, dann würde ich da nochmal drüber nachdenken.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das keinen interessiert. Sönke Wortmann, vielen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Es gilt das gesprochene Wort beim Ullstein Verlag erschienen. Mhm.